Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 11, Staffel mit Gästen, Episode 9. Stefan Schweyer, wie feiert Freikirche Gottesdienst?
In dieser 11. Staffel reden wir wieder mit Leuten, die etwas zu sagen haben zum Thema Gemeindebau. Diesmal kommen die Leute aus Freikirche, weil wir herausfinden wollen, was wir Reformierten von ihnen lernen können. Heute reden wir mit dem Stefan Schweyer. Er ist Professor für praktische Theologie an der Theologischen Hochschule STH zu Basel. Und er ist auch Autor von verschiedenen Büchern und Berater für Kirchengemeinden. Stefan, mega schön, dass du da bist und mit uns heute redest. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin in einer freikirchlichen Familie aufgewachsen. Wir haben freikirchliche Gemeinden gegründet, an Ort, wo es das lange gibt. Hm. Wir sind darum immer involviert gewesen, so mit dem Thema, mit Menschen unterwegs gewesen, die noch keinen engen Bezug zum Glauben haben und wie sie dann einen Bezug bekommen haben. Ich bin heute verheiratet, auch mit einer Theologin, bin Vater und Grossvater, wohne selber in Riechen, da wohne ich auch. Arbeite als Professor und bin eben viel noch in der Schnittstelle von Theologie und Kirche unterwegs. Das ist ja die Schnittstelle, die mich in meiner Forschung am meisten interessiert.
Ja. Und wir beide haben zusammen studiert. Du bist, glaube ich, ein Jahr hinter mir gekommen quasi und deine Frau hat mit mir zusammen studiert. Genau, die Lehre. Ja.
Ganz genau. Ja, ja.
Also, Thema Gottesdienst. Du hast dich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Spezifischer Gottesdienst in Freikirche. Erzähl mal, was zeichnet ein freikirchlicher Gottesdienst aus?
Wenn ich so das ganz kurz sagen müsste, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Gottesdiensten, zum reformierten Gottesdienst, zum römisch-katholischen Gottesdienst, sind es vielleicht drei Merkmale, die man nennen kann. Nämlich, dass Menschen sehr expressiv über ihren Glauben reden und ihn zeigen. Das wäre das erste Merkmal. Das zweite, dass der Gottesdienst ganz eng verbunden ist mit den sozialen Gemeinschaftserfahrungen. Und das dritte ist die Musik, der charismatische Worship, Praise and Worship Liedgut, der omnipräsent ist.
Wow, okay, da haben wir etwas zu reden, oder Anna?
Mhm. Als erstes würde mich jetzt gerade wundern, wie viel von dem sind bewusste Entscheidungen, dass jetzt eine Freikirche sagt, genau so, das sind die Merkmale, die wir wollen, dass unser Gottesdienst hat?
Also ich glaube, dass Freikirche ihre Gottesdienste nicht so feiern, dass sie heransitzen und sich dann eine Theologie zurechtlegen. Was ist eigentlich unsere Theologie vom Gottesdienst und wie können wir das am besten feiern? Sondern vieles ist aus der Tradition entstanden. Die freikirchliche Gottesdiensttradition ist auch in Abgrenzung entstanden zu den Gottesdiensten von den Grosskirchen. Man hat eigentlich nicht so formal sein. Es hat müssen lebendig sein. Nicht mit Vorgängen, Redewendungen, sondern eher so, dass man probiert, alles ad hoc formulieren. Dass man auch nicht abhängig ist von komplizierten Ritualen, die in unserem Alltag nicht vorkommen, sondern dass man den Gottesdienst eher mit alltagsnähe Ritual gestaltet, also mit Mustern, wie wir sie kennen, aus dem Familienleben oder aus der Freizeitkultur. Und ich glaube aber, das macht man nicht bewusst, sondern das ist einfach so entstanden. Und das wird dann weitergegeben von Generation zu Generation und dann modifiziert. Man kann sagen, Freikirchen haben keine Gottesdienstbücher, wo man sagt, wie man muss Gottesdienst feiern, aber sehr klare innere Skripts. Mhm. Wo man auch weiss, wenn du mal in einem freikirchlichen Gottesdienst bist, kannst du das nächste Mal gehen und weisst ungefähr, was dich erwartet. Und die Leute wissen es auch. Und wer in der Verantwortung ist, weiss es auch, dass man nicht zu viel ändern darf am Gottesdienst, sonst sind die Leute irritiert.
Ja. Mhm. Also es gibt kein Unser Vater, aber die Gebete zum Beispiel ähneln sich dann doch immer relativ stark.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist aber auch so wie in unserer Alltagserfahrung. wir wissen auch, wie wir reden und wir sagen auch nicht jedes Mal unseren Freunden auf eine ganz neue Art Hallo, sondern haben auch die Sachen, ohne dass das irgendjemand mal festgeschrieben hat, aber weil sie in unserem Leben sozusagen festgeschrieben ist.
Ja, ja, spannend. Expressive Glaubensausdruck oder irgend so etwas hast du es genannt.
Ja.
Wieso sind denn die sehr persönlich gefärbten Beiträge so wichtig?
Ja, ich glaube, also expressive Glaubensausdruck bedeutet ja, dass man keine grosse Hemmnis hat, zum zeigen, was man glaubt. Und Glaubensüberzeugung in den Vordergrund stellen. Das verbindet einem ja auch miteinander. Also, es sind manchmal ja nicht unbedingt andere Faktoren, die einem verbindet, aber der Glaube verbindet einen.
Ja.
Gerade wenn es soziale wichtig soll sein, heisst das, dass das, was einem verbindet, zeigt man auch. Darum, in der Regel, wer in einem freikirchlichen Gottesdienst sozusagen im Fokusbereich ist, wenn Protagonist ist, vorne ist, von den Leuten gesehen wird, dort erwartet man, dass die Leute das auch mit Überzeugung machen. Das heisst, dass man ihrem Gesicht kann ablesen, dass sie das ernst meinen und mit Überzeugung meinen, wo sie sagen, dass auch in den Predigten kommt das häufig vor, dass freikirchliche Predigerinnen und Prediger von sich selber berichten, aus ihrem eigenen Leben erzählen. Und das gibt's auch im Gottesdienst. Manchmal sehr auch gottesdienstlich institutionalisiert. Also, ich glaube, bei den Methodisten oder bei den Baptisten heisst das Time of Concern. Das heisst, das ist so eine Zeit vom Leben teilen, wo man aneinander Anteil nimmt, wo der Einzelne auch etwas sagen kann, wo der Einzelne zeigt, wie er mit Gott unterwegs ist und das anderen berichtet. Und ich glaube, es wird damit deutlich, Christsein ist etwas, wo nicht Profis einfach angeht, sondern Christsein ist eine Amateurgeschichte und Christsein hat mit dem Alltagsleben zu tun. Das wird sehr stark unterstrichen durch die Art von Gottesdienstgestaltung.
Ja, ja. Mhm. Ja.
Ich finde das jetzt schon noch spannend, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt an Gespräche denke, die ich hatte mit Leuten, die vielleicht, also die so ein bisschen eher freikirchenkritisch sind und die irgendwie darüber geredet haben, was sie auch freikirchen schwierig finden, dann ist es meistens theologisch. Und wenn es dann aber mal in einen reformierten Gottesdienst gegangen sind, wo vielleicht ein bisschen freikirchliche Zeug hat, dann haben sie eher eben das gemeint, sorry, ich formuliere es jetzt ein bisschen kompliziert, aber einfach, dann war es so ein bisschen, das, was du jetzt beschrieben hast, ist dann als freikirchlich gesehen worden. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr um Theologie gegangen, sondern es ist eigentlich, sobald es persönlich wird, sobald es das Glaubensexpressivität drin hat, dann hat man von außen so das Gefühl, ah, das ist jetzt freikirchlich. Und das stimmt ja eigentlich in dem Sinn auch, aber das ist ja in dem Sinn auch nichts, wo man müsste jetzt aus reformierter Theologie dann kritisieren, sondern es ist einfach eine andere Form von Glaubensausdruck und Gottesdienst.
Ja, und im Normalfall hat es in der Kirche immer Platz gehabt für das auch. Also ich glaube, wer heute an einen katholischen Weltjugendtag geht und nicht von Anhieb will wissen, können es manchmal mit charismatischen Jugendevents verwechseln.
Guter Punkt. Ja.
Und das hat gar nichts mit der Theologie zu tun, sondern es ist einfach die Gottesdienstform eigentlich.
Ich glaube schon, es gibt vielleicht schon gewisse theologische Akzente, wo das begünstigen. Ich glaube, dass eine Theologie, die sich stärker von, ich sag mal, von einem gesellschaftlichen Mainstream unterscheidet, mehr darauf angewiesen ist, dass sie sich sozial bestätigt. Also, dass man es zeigt und einander immer wieder sagt. Sozusagen, wenn man etwas vertritt, wo eh alle vertreten, dann muss man es auch nicht immer sagen. Dann kann man auch sehr zurückhaltend sein damit. Aber wenn man zu etwas steht, wo einem wichtig ist, vielleicht jetzt auch im Widerspruch zu Umgebungskulturen, dann braucht es stärker das, was jetzt zum Beispiel der Peter Berger Plausibilitätsstruktur nennt. Das heisst, ein soziales Gefüge, wo man das verstärkt und weiss, wir gehören zusammen. Wir sind die, die an Wunder glauben. Wir glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und wenn man dann in einem Kontext lebt, wo das nicht selbstverständlich ist, dann muss man das stärker zeigen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz normal. Also von dem her hat es auch eine leichte theologische Komponente mit dabei.
Ja, das macht Sinn.
Hat es auch etwas damit zu tun, dass in freikirchlichen Gottesdienst in meiner Erfahrung mehr Leute mitschaffen, also ein reformierter Gottesdienst in klassischer Prägung, da gibt's einfach drei Leute, oder? Was, der Pfarrer, der redet, der Organist oder die Organistin, der Musik macht und der Messmann oder Sigrist, wo und so weiter. Ja. Liegt's auch an dem?
Ja, also, Geldfreikirchen sind eigentlich aus einer nicht pfarramtlichen Struktur entstanden. Also, aus einem sehr, also wirklich als Amateur, als Laienbewegung. Und dass man Gottesdienste gemeinsam gestaltet hat, und das zeigt sich heute noch, selbst in denen, die eine höhere Professionalisierung haben, dass sehr viele unterschiedliche Leute zur Sprache kommen und Erscheinung treten und auch nicht jeden Sonntag die gleiche. Also das wechselt. Einmal, du hast sozusagen nicht Amt, wo du immer hast, sondern es ist eher ein funktionales Amt, wo man dann für den Gottesdienst wahrnimmt und dass die Rolle durch das gibt es einen permanenten Rollenwechsel. Mhm. Man ist in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Und das macht es natürlich schon so, dass viele sich auch höch mit dem Gottesdienst identifizieren. Weil sie können sagen, das ist unser Gottesdienst. Da gestalte ich mit, da bin ich ein Teil davon.
Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, in freikirchlichen Gottesdienst werden auch mehr Wörter gebraucht als in einem reformierten.
Das ist ganz sicher so, ja. Und ich glaube, das hat auch mit der Amateurlogik zu tun, wenn ich das Wort wieder brauche. Vielleicht ist es ein bisschen vergleichbar mit dem, wie bei einem Handwerker. Also, wenn ich habe auch ein paar Handwerkszeug bei mir im Keller und ab und zu bastle ich irgendetwas. Aber das braucht extrem viel mehr Zeit und mehr Umweg, als wenn das ein Profi macht.
Und du würdest mehr Nägel reinschlagen als der Profi wahrscheinlich.
Ganz genau. Und müsst drei Anläufe machen, bis ich es richtig mache. Und der Profi macht einen Anlauf. Und ich glaube, Gottesdienst ist auch ein Handwerk. Und das wichtigste Handwerkszeug im Gottesdienst ist der Umgang mit Sprache. Und das heisst, Profis sind in der Regel präziser und durch das auch knapper in der Sprache. Es ist vielleicht ein bisschen ähnlicher wie bei Leuten, die gut dichten können. Die können mit wenigen Worten Atmosphäre schaffen als Prosa. Und ich glaube, Amateure neigen mehr zu Prosa als zu Poesie.
Das ist spannend.
Weil wir in unserem Alltag reden wir ja auch nicht poetisch miteinander, sondern wir sind prosaisch miteinander unterwegs. Und das macht man dann im Gottesdienst auch. Aber das ist auch, ich sag mal, ich glaube, das ist eine Stärke, weil es es näher bringt, weil es zeigt, der Glaube ist ganz näher bei meinem normalen Leben. Ich muss kein Poet sein, um zu glauben. Mhm. Aber gleichzeitig geht auch ein bisschen vom Schönen, vom Poetischen verloren, wenn das nicht mehr vorkommt. Und darum würde ich dann immer, also auch in diesen unzähligen Seminaren, die ich schon gehabt habe, mit freikirchlichen Kirchen zum Thema Gottesdienst, ist, darum die Arbeit an der Sprache, an einer präzisen und genauen Sprache, immer ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Weil durch das wird das ganze Geschehen dichter und wichtiger. Man kann sagen, es gibt aber ganz sicher einen Ort, wo man auch in freikirchlichen Gottesdiensten dichte Sprache haben, das ist beim Singen.
Ja.
Das war jetzt quasi schon die Überleitung zum zweiten Teil von der Musik. Erzähl mal, wie meinst du das?
Ja, ich glaube, dass das gemeinsame Singen einer der wichtigsten Vollzüge ist in den Freikirchen, weil das der Ort ist, wo man am stärksten erlebt, dass man miteinander eine liturgische Handlung macht. Also, ja. Wo nicht jetzt nur eine Einzelperson auftritt, wie bei einem Erlebnisbericht oder einem Zeugnis oder einer Predigt, sondern dass wirklich die Gemeinde als gottesdienstliche Akteurin in Erscheinung tritt und man das spürt. Es schwingt miteinander, ich höre den nebendran singen. Falls die Musik nicht zu laut ist, was es bei der Orgel und bei der Band kann geben.
Ja, allerdings.
Also das kennen wir, die Problematik. Aber ich glaube, das ist eine ganz tiefe Erfahrung, dass egal, was wir jetzt gerade für ein Lied gut haben, aber eine Gottesdienstgemeinde, wo laut singt, wo intensiv singt, ist etwas extrem Berührendes.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und dort sind es ja nicht die eigenen Worte. Also dort würde der Freikirchler sagen, ich muss nicht mit eigenen Worten singen, sondern ich darf mich hineingeben in Worte, die mir gegeben sind und in eine poetische Sprache, in eine dichterische Sprache hinein. Und darum ist sozusagen die gesungene Form von gemeinsamen Gebet auch in Freikirchen ja ganz breit vertreten.
Mhm. Ja, spannend. Würdest du sagen, in freikirchlichen Gottesdienst ist der Worship das Wichtigste?
Also, die meisten Freikirchen kommen eher aus einer predigtzentrierten Gottesdienstkultur. Sind also eher in der Zwingli-Tradition gross geworden, wo die Predigt als das Wichtigste angeschaut wird. Und das andere ist quasi eine Rahmung oder eine Einführung zu der Predigt. Das heisst, da glaube ich, dass die meisten würden die Predigt als sehr bedeutsam anschauen. Und eigentlich erst durch die pfingstlich-charismatische Bewegung hat der Worship den Stellenwert bekommen. Auch durch die damit verbundene sogenannte Lobpreiszeit, wo man dann ein paar Lieder hintereinander singt. Und das ist dann für viele Leute in dieser Tradition auch doch ein sehr bedeutsamer Ort geworden, wo jetzt heute viele würden sagen, das ist der intensivste Ort von der Begegnung mit Gott.
Mhm.
Also vielleicht so ähnlich wie eucharistische Traditionen würden sagen, wir haben unsere intensivste Begegnung mit Gott im Abendmahl, in der Eucharistie, würde man dann in diesen Kirchen sagen, der Worship ist quasi eine Art, wie ein Äquivalent, ein Ort von der intensiven Gotteserfahrung.
Mhm.
Ja. Und ich kann das ja schon nachvollziehen. Also ich finde, das hat ja auch gute biblische Gründe, dass in der Doxologie, in der Verehrung von Gott, das Wunder geschieht, dass Gott seine Herrlichkeit mit uns selber teilt, die wir ihm zusprechen, dass es wieder auf uns zurückspiegelt und durch das so einen Kreislauf von Herrlichkeit geht oder von Doxa oder wie man immer das nennt. Und dann noch verbunden mit dem Singen, wo uns doch anders berührt als nur das Hören, da kann ich das schon nachvollziehen.
Mhm. Wir nehmen aber dann schon nochmal Wunder, was auch Text angeht. Du hast vorhin gesagt, eben verdichtete Sprache in der modernen Worship-Kultur, wenn ich den Text lese, dann kommen dort ja schon sehr viele Sachen vor, die extrem nicht Alltag ist. Ja. Blut, Lamm, König und so weiter. Mhm. Wieso das auseinander? Weil die Musik ist ja das, und ich meine das nicht böse, die Musik ist ja im Grunde genommen Karaoke-Pop, oder?
Mhm.
Es ist ja nicht Solo-Musik, sondern es ist eine Musik, die eben die ganze Gemeinde, eben Karaoke-Pop.
Mhm.
Und dann die Texte, die so weit weg sind.
Ja, ich glaube, das hat tatsächlich mit der Verdichtung von der Sprache zu tun. Das sind natürlich, das ist eine symbolische Sprache, das sind hoch aufgeladene Symbole, wo sozusagen das verdichtet. Und manchmal, gell, wie in allen Liedtraditionen, da gibt's direkt, die machen das besser und schlechter, auch rein sprachlich und musikalisch gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das der Ort ist, wo die auch häufig ja sehr biblisch aufgeladene Sprache, also dass es biblische Bilder sind, wo einen zentralen Stellenwert haben, manchmal ein bisschen zufällig aneinander gereiht.
Genau, genau.
So,
genau.
Und manchmal auch vermischt, also dass es so Motivvermischungen gibt, wo nicht so viel Sinn machen, wenn man es rational überlegt. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, das ist vielleicht wie wenn ich als Amateur meiner Frau ein Liebeslied schreibe, dann ist das auch nicht ganz kunstgerecht.
Ja, ich verstand, ja.
Ja. Wir sind, glaube ich, noch nicht oft Leute begegnet, die gesagt haben, dass sie in einem normalen reformierten Gottesdienst bei der Orgel, Musik und Kirchenlieder die intensivste Gotteserfahrung erlebt haben. Was denkst du, an was liegt das?
Ich glaube, dass die reformierte Logik eine ist, wo die Gottesdiensterfahrung in der inneren Andacht verortet wird. Also ich bin eigentlich dort, ich mache die Gottesdiensterfahrung und es ist gar nicht, ich sag mal, in einem gewissen Sinn gar nicht so erfahrungsorientiert.
Mhm.
Es ist viel stärker in eine höhere Kultur verankert und der reformierte Gottesdienst hat ja jetzt nicht einen gewaltigen dramaturgischen Höhepunkt, eben wie der charismatische Worship und die eucharistische Abendmahlsfeier. Auch viel weniger stark als der lutherische Gottesdienst, das jetzt nochmal theologisch prägt, wo nach dem Verständnis von Luther die Predigt so etwas wie eine ausdehnte Evangeliumszusage ist, ein Zuspruch vom Evangelium. Man könnte sagen, wie eine ausdehnte Absolution unser Sündersein hin, wo die Predigt selber nicht eigentlich etwas Pädagogisches oder Didaktisches oder Lehrmässiges ist, sondern der Zuspruch vom Evangelium her, also relativ eine hohe, man könnte dem sagen, sakramentale Aufladung von der Predigt, während die Reformierten schon eine klassische Lehrpredigt haben. Das Vorbild für die reformierten Prediger ist der Prophet, der innerät in eine Gemeinde- und Gesellschaftssituation rein und weniger der Priester, wo die Leute mit Gott verbindet. Also so würde ich es wahrnehmen von aus. Ich weiss nicht, ob ihr dem würde zustimmen.
Spannend, ja.
Jetzt in deinem Buch, kannst du mal den Titel über das sagen, von deinem Gottesdienstbuch?
Ja, also es gibt verschiedene Bücher, aber ich habe dann aufgrund von der Erfahrung ein Büchlein geschrieben, wo an Gemeindeleute gerichtet ist.
Ja, das meine ich.
Ein Praxisbuch, das heisst Gottesdienst gestalten, Gottesdienst verstehen, gestalten, feiern. Und es ist ein Buch, wo so, ich sag mal, eine einfache Theologie vom Gottesdienst enthalten, eine knapp formulierte, und dann durch die einzelnen gottesdienstlichen Handlungsfelder geht mit sehr praktischen Anregungen, wie man die so gestalten könnte, dass das gottesdienstliche Leben auch in Freikirchen ein bisschen dichter könnte werden.
Ja.
Und ein bisschen stärker im Bewusstsein, hey, es ist der lebendige Gott, wo wir mit ihm zu tun haben und wo wir ihm begegnen. Wie können wir deutlich machen, dass Gottesdienst mehr ist als nur eine nette Begegnung von Leuten, die ich halt cool finde? Kann man deutlich machen, dass es mehr ist als ein Konzert? Wie kann man deutlich machen, dass es mehr ist als eine Schulstunde? Sondern, dass es wirklich ein Feier ist von der gemeinsamen Begegnung mit Gott.
Ja, weil gerade in deinem Buch habe ich ja dann schon gemerkt, du hast auch ein bisschen ein Ambivalenzverhältnis zu der Worship-Kultur. Also du schreibst dort, zeichnest das auf in einer Grafik, dass du fändest, quasi, die Band sollte eigentlich nicht vorne stehen und gegen die Leute singen, wie in einem Rockkonzert, sondern die Band sollte eigentlich auf der Seite sein, damit man sich gemeinsam quasi gegen vorne kann ausrichten.
Ja, also vielleicht der erste Gedanke, so wie ich Gottesdienst verstehe, wäre, dass die ganze Gemeinde die Band ist.
Ja, genau.
Also Gottesdienst hat ja genau nicht so einen Event- und Konzertcharakter, dass da vorne irgendein paar Leute Gottesdienst machen und wir gewissermaßen auf der Zuschauertribüne sitzen. Also in Zeiten von der Fußball-WM, es ist nicht so, da vorne ist Spielfeld und wir sind auf der Zuschauertribüne, sondern die ganze Kirche ist das Spielfeld und alle spielen mit. Also ich meine jetzt im positiven Sinn, alle feiern den Gottesdienst mit. Und darum ist natürlich die Überlegung, wie kann man besser zum Ausdruck bringen, dass ich mich nicht auf die Band ausrichte, sondern dass die Gesamtband von Gemeinde und Musiker sich miteinander auf Gott ausrichtet.
Und darum sollte eben die Band nicht frontal wie im Rockkonzert sein.
Also das ist vielleicht einerseits ein Symbol und andererseits eine Hilfe, damit, wenn ich in meiner normalen Gottesdiensthaltung bin und normal sozusagen führen schaue, dass ich als erstes nicht quasi schaue, was haben wir jetzt da für eine Sängerin oder für einen Sänger oder für einen Gitarrist und finde ich den cool oder finde ich den nicht cool, sondern dass meine Sinn auf Gott ausgerichtet sein können und weniger von Gott abgelenkt werden.
Ja. Also, die letzten, auch was jetzt Musik angeht, Worship-Teil, die intensivsten Momente habe ich erlebt, wo im Boxenstopp dann die Band bei einem Lied, wo sie wirklich sehr gut eingeleitet hat, einfach plötzlich ganz zurückgegangen ist.
Ja, ja.
Und am Schluss.
A Cappella-Gesang.
Nur noch A Cappella. Ja, ja. Schon einfach geschaut, dass es nicht auseinandergeht und dann plötzlich hat die Gemeinde gesungen. Es hat natürlich auch viele Leute, die gehen. Und das ist einfach wirklich ein körperliches Ereignis.
Ja. Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark. Ich finde, das kann man lernen voneinander. Also gewissermaßen, das ist es. Ich glaube, dass wir das brauchen. Wir sind ja in einer extrem erfahrungshungrigen Gesellschaft.
Ja, ja.
Aber der Erfahrungshunger wird eigentlich über eine Konsumhaltung gestillt. Das heisst, unser Erfahrungshunger in Musik stillen wir über Musik Konsum und nicht in dem, dass man selber singt. Und wir unsere Sehnsucht nach Erfahrung stillen wir durch Eventanbieter, die uns Adrenalinkicks schenken. Das heisst, wir leben in einer Zeit, wo wir unsere tiefe Sehnsucht nach Erfahrung, die uns als Menschen zu tief eingeschrieben ist, eigentlich durch käufliche Sachen Ländler erfüllen. Und ich glaube, dass wirklich der Unterschied dort ist, dort, wo ich als Mensch aktiv in eine liebhafte Erfahrung einbezogen bin, wo ich mich selber als selbstwirksam erfahre.
Mhm.
Dass ich sozusagen mein eigenes Instrument bin, dass ich selber anfange zu schwingen, dass ich selber anfange zu reden, dass ich selber anfange zu beten, dass ich nicht etwas konsumiere, sondern ich in eine Haltung hineingebracht wird, wo ich in ein wirkliches, sozusagen in ein Gespräch verwickelt wird, wo ich aktiv bin, das macht etwas mit uns.
Ja.
Und ich glaube darum, dass eigentlich alle Gottesdienstformen, die das beachten, Zukunft haben.
Ja.
Und jetzt, theologisch gesehen, kann man sagen, wenn ich davon ausgehe, dass es Gott wirklich gibt, und dass seine Realität nicht einfach nur eine Einbildung ist oder ein guter Gedanke, sondern dass der Heilige Geist unter uns ist und wirkt, dann rechne ich eigentlich auch damit, dass er in all unser menschliches, gottesdienstliches Verhalten nimmt und uns über uns selber rauslupft. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung, die Gottesdienst Tiefe verleiht.
Ja.
Mhm.
Jetzt müssen wir schauen, dass wir überhaupt noch mit den Themen durchkommen. Aber eine Frage zu der Musik würde ich noch stellen. Und zwar, ich beobachte, dass in vielen Freikirchen alte Lieder sind 10 Jahre alt.
Ja.
Bei uns sind alte Lieder 300, 400 Jahre alt. Würdest du sagen, ist das ein Verlust, dass alte Lieder 10 Jahre alt sind?
Mhm. Ich tue Lieder eigentlich nicht nach dem Entstehungsalter beurteilen, sondern ob das, was sie singen, sozusagen das neue Lied ist. Also ob sie vom Neuen singen, von der Erlösung von Jesus Christus, von der neuen Schöpfung, die mit drin verwoben sind. Und dann ist eigentlich ein altes Lied, nicht ein altes Lied, sondern ein neues Lied.
Okay.
Und die Erfahrung, wenn man das macht, also es gibt alte Lieder, die ganz alte Lieder sind und es gut ist, dass man die nicht mehr singt. Aber es gibt Lieder aus früheren Zeiten, die eigentlich neue Lieder sind. Wie bei den Psalmen, wo wir mit reingenommen sind, ins neue Wirken von Gott. Und wenn man diese Erfahrung macht, sind das eben nicht 300-jährige Lieder, die wir heute aufführen, so wie man ein Theater aufführt von einem Shakespeare-Stück, das uralt ist, sondern es wird neu unter uns lebendig. Und ich halte das für ganz wichtig, weil Gottesdienst heisst, ja, wir feiern zusammen mit dem Himmel, wir feiern zusammen mit der universalen Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten. Die Vergangenheit wird neu unter uns lebendig. Und darum glaube ich, dass das Liederschatz von unseren Vätern und Müttern im Glauben enorm wichtig ist. Und ja, darum halte ich es für eine Verarmung, wenn man nur ganz, ganz frisches Lied gut singt. Gleichzeitig wäre es eine Verarmung, wenn man probiert, irgendwann sozusagen den Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt haben wir den Höhepunkt erreicht von gottesdienstlicher Musik und dann darf es nichts mehr Neues geben.
Mhm.
Ja, das verstande ich.
Sonst ist es eine lebige Tradition. Es ist etwas Lebiges, das weitergeht. Und von dem her plädiere ich sehr für in Amerika nennt man das Blended Worship. Also von einem Anliegen, dass man auch probiert, aus dem Schatz von der ökumenischen Breite zu lehren für das eigene gottesdienstliche Gestalten. Und vielleicht kann man sagen, dass so, drum, das, was so aus dem Gospel rauskommt, das, was aus dem klassischen Kirchenchoral rauskommt, aber auch das, was aus der meditativen Tradition rauskommt, wie diese alles Formen sind, die eigentlich unseren Gottesdienst bereichern. Und ich plädiere sehr für eine Erweiterungslogik im Gottesdienst. Also, dass man nicht, dass man die Einseitigkeit, die mit ihnen verhaftet ist, aufbricht und sich ergänzen und neu beschenken lässt.
Ja, das leuchtet ein. Jetzt hast du gesagt, der dritte Teil von einem freikirchlichen Gottesdienst ist das Gemeinschaftliche.
Genau, ja.
Erzähl ein bisschen.
Also das fällt eigentlich schon auf, wenn man Räumlichkeiten anschaut. Dass das in der Regel nicht gotische Kathedralen sind, wo unsere Blick in den Himmel rauflupfen, sondern Fabrikhallen und Bistros und Kaffee und man kommt rein und es gibt eigentlich Begegnungszonen und viele Freikirchen nennen sich Begegnungszentrum oder so etwas Ähnliches. Das heisst, vieles ist darauf ausgelegt, dass man einander trifft. Und das ist ja auch etwas sehr Schönes. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, dass Christus Menschen zusammenführt, die einander sonst nicht sehen würden. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das heisst, das ist wirklich etwas ganz Wunderbares. Aber manchmal fällt es ein bisschen schwierig, dann aus dem sozialen Miteinander ins Miteinander mit Gott hineinkommen. Und manchmal scheint es dann so, dass die Gemeinschaft beim Kaffee die wichtige Gemeinschaftserfahrung ist als gemeinsame vor Gott stehen. Und das wäre dann eher schwierig, wenn das so ist. Aber ich würde zuerst die Schönheit sagen, dass man die Erfahrung macht, dass wenn Jesus uns zu sich ruft, dass man nicht allein bleibt, sondern Teil wird vom Volk von Gott. Und das zeigt sich ganz konkret in Mitmenschen, wo man kennt, wo man trifft, wo man mit ihnen redet, wo man mit ihnen einen Teil vom Leben austauscht.
Also verstand ich das richtig? Das ist eigentlich jetzt ein theologisches Plädoyer gesehen für das, dass man endlich eine anständige Siebträgermaschine, Kaffeesiebträgermaschine kauft.
Also wenn ich jetzt so von den Prioritäten sage, wenn der Gottesdienst schon mindestens die gleichhöhe Qualität hat, im Beten, im Predigen, im Gottloben, dann bin ich gern auch für eine Siebträgermaschine zu haben.
Okay. Ja.
Ja, ich glaube, wir schliessen jetzt mal das Thema Gottesdienst ab und zum Abschluss von dem Teil nimmt es mich noch Wunder, wie ist das für dich persönlich, wenn du in einem Gottesdienst bist, einfach als Gemeindemitglied, mit all dem professionellen Hintergrund im Kopf?
Ja, das kann man ja fast nicht mehr ausschalten. Das analytische Hirn läuft mit und beobachtet und ich könnte nach jedem Gottesdienst vieles erzählen, was ich beobachtet habe, wie sich liturgische Akteure verhalten haben und so ähnliche Sachen. Und es gibt, mir ist ja klar, dass ich mir dann manchmal selber im Weg stehe, die Begegnung mit Gott. Mhm. Und darum möchte ich mich bewusst auch auf die Begegnung mit Gott einlassen. Und ich habe wie zwei Tricks, wo ich mich selber ein bisschen überwinde. Der erste Trick ist, dass ich nicht in eine Beobachterposition hineinsitze. Im Gottesdienst. Also nicht an den Rand, nicht auf die Empore, nicht hinten in die Ecke, sondern mitten in den Pulk rein, damit ich mich reingebe. Das braucht mich manchmal Überwindung, weil ich von meinem Naturell her eigentlich noch ganz gerne am Rand sitzen würde. Hm. Aber sozusagen der Schritt, ich bin Teil von der Gemeinschaft und ich gebe mich ganz in die Gemeinschaft rein, dass das mir hilft. Und das Zweite, dass ich bei den Liedern so laut wie möglich mitsingen. Okay. Dass ich Aufstand dazu, dass ich mich engagiere, dass ich mich tatsächlich hineingebe. Und es gibt, nicht immer geht das und nicht immer klingt. Und manchmal sind die Lieder so grottenschlecht, dass bei allen guten Vorsätzen ich über meinen Vorsatz springe und einfach muss schweigen. Aber hier und da ist es dann wieder die wundersame Erfahrung, dass der Gottesdienst an mir wirkt, entgegen allen Erwartungen, und zu dieser Berührung mit Gott kommt, und dafür bin ich unheimlich dankbar.
Mhm. Das sind zwei mega gute Tipps, das nehme ich gern mit.
Trotzdem, wie in deiner Gemeinde, gibst du ein Feedback, oder wie ist das denn?
Also, ich bin Teil vom Gottesdienstleitungsteam. Es gibt in dem Gottesdienstleitungsteam haben wir ab und zu so Team-Meetings und ab und zu wird es erwünscht, dass ich zu einer Facette vom gottesdienstlichen Handeln ein paar Impulse gebe, wo wir dann miteinander im Gespräch sind, zum Beispiel zum Thema Beten und so ähnlich. Aber sonst bin ich ein normales Gemeindeglied, ich gehöre nicht zu der Gemeindeleitung, das heisst, ich trage nicht letzte Verantwortung fürs gottesdienstliche Handeln. Und es ist dann wie eine ganz pragmatische Lösung gewesen, wo wir Gemeindemitglied geworden sind, dass wir mit der Gemeindeleitung gesagt haben, uns ist bewusst, wenn man so quasi jetzt theologische Profis in der eigenen Reihe hat, ist das manchmal für beide Seiten nicht so einfach. Wir machen es so, ich gebe dann ein Feedback, wenn ich gefragt wird. Und das hat sich sehr positiv entwickelt, finde ich, und ein grosses Vertrauensverhältnis und ab und zu werden meine Frau und ich gefragt, manchmal für ein Predigtfeedback, manchmal für ein Gottesdienstfeedback, manchmal zu sonst Fragen von der Gemeindeentwicklung. Und ich finde das sehr, sehr toll. Und da gibt's viele Sachen, die ich anders machen würde, als bei uns in der Gemeinde ist. Und dann muss ich sagen, hey Stefan, was hast du für eine enge Vorstellung von Gottesdienst und Gemeinde? Gott ist viel grösser als ich und Gott kommt noch längst mit dem Gottesdienst klar, wo ich vielleicht schon längst nicht mehr klarkomme damit.
Ja. Ja, ja, ja.
Und das ist dann für mich mehr eine Übung in mich einordnen und mich unterordnen und auch das, was ich ja eigentlich immer sage, im Gottesdienst geht es nicht um mich, das muss ich dann an meinem eigenen, an mir selber durchexerzieren.
Mhm. Das ist auch eine gute Übung, ja.
Ja.
Wir haben mit dir, Anna, wieder reden über ein anderes Büchlein, das du geschrieben hast. Das heisst «Gemeinde mit Mission». Wie ist die These, die du dort in dem Buch aufstellst?
Also die These ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zunehmend säkularisiert wird. Und ich meine jetzt mit säkularisiert, dass es zunehmend Menschen gibt, die gar keinen Bezug zur Religion haben. Also weder zu einer christlichen noch zu einer nicht-christlichen Religion, die eigentlich ohne religiöse Erfahrung aufwachsen, die nie ein Umfeld hatten, wo es ganz normal war, dass man betet oder dass man Lieder zu Gott singt und ähnliche Sachen, wo keine Kenntnis haben von biblischer Geschichte und keinen grossen Zugang mehr dazu. Und ich glaube, dass unsere Kirchen noch nicht so gut darauf eingestellt sind, auf die schnellst wachsende Gruppe in unserer Gesellschaft. Das ist mit Abstand die schnellst wachsende religiöse Gruppe. Und das gibt neue Fragen. Das heisst, als Freikirchler haben wir uns eher darauf eingestellt, die Leute sind Landeskirchler, aber nicht so überzeugte. Also Entschuldigung, liebe Landeskirchler, wenn ich das so sage. Ich schaue das Verhalten auch als kritisch an. Und jetzt kann man sagen, jetzt machen wir uns nicht so überzeugte Landeskirchler, überzeugte Freikirchler.
Ja.
Und er hat dann so gesagt, es langt nicht auf dem Papier Christ sein, du musst Gott persönlich kennenlernen. Und jetzt stand ich voll dazu, zum Gott persönlich kennenlernen. Ich finde, das ist tatsächlich so, dass der Glaube eine personale Dimension hat. Aber die erste Aussage, es langt nicht, zum auf dem Papier Christ sein, trifft auf immer weniger Leute zu. Die sind nicht einmal mehr auf dem Papier Christ.
Mhm.
Und rückblickend muss man sagen, man kann dankbar sein für alle, die mindestens auf dem Papier Christ sind und den ersten Zugang bekommen haben zu einer Welt, die grösser ist als unsere säkulare Welt, wo vielleicht sozusagen das Dach von einem geschlossenen Weltbild ein bisschen aufgesprengt haben und es die erste Gespüre und Gefühl dafür gibt, dass das Leben grösser ist als das, was wir sehen und messen und grösser ist als wir selber. Und von dem her alles, was sozusagen in Richtung geht, so von einer Transzendenzerfahrung, dass es mehr gibt als wir, ist, glaube ich, schon etwas, wo man davon ansetzen kann. Und das heisst aber, in einer säkularen Kultur braucht man vielleicht, müssen wir Leute längere Zugangswege ermöglichen zum Glauben, dass man sich länger daran herentasten kann, weil es einfach so weit weg ist von der Alltagskultur. Im Normalfall können wir unsere Alltagskultur so leben, wie wenn es Gott nicht würde geben. Und jetzt, was heisst das, in einem säkularen Umfeld Menschen helfen, den Gott kennenzulernen, der scheinbar so weit weg ist und wo sich nicht jetzt gerade direkt aufdrängt im Alltag rein. Und das sind eigentlich die Fragen, die wir in dem Buch bewegen.
Mhm.
Ja. Also ein traditioneller, reformierter Ansatzpunkt, zum Beispiel zur Familie, ist ja Kindertaufe. Dann kommen die Familie und suchen den Kontakt mit der Kirche, mit mir als offizieller Vertreter, oder, und so weiter. Und dort feiert man dann das mit der Familie. Und das ist ja ein Ansatzpunkt, wo wir dann immer auch theologisch diskutieren können. Da könnte man es lange auch über Freikirche und Landeskirche, Kindertaufe und so weiter. Aber das ist etwas, wo wir einen Ansatzpunkt hatten, überhaupt Begegnung zu schaffen mit Familien, wo allerdings auch immer weniger reformierte Familien mit der Taufe kommen. Aber meinst du so einen Ansatz zum Beispiel, dass man das dann braucht, um mit diesen Familien einen Weg zu gehen?
Ja, also jetzt im reformierten Kontext finde ich das ein hervorragender Ansatz, so von einem tauforientierten Gemeindeaufbau, dass man das nutzt, aber jetzt nicht einfach nur, um die religiösen Bedürfnisse von Eltern zu befriedigen, sondern um wirklich mit ihnen dann auch einen Weg zu gehen, im Blick auf ihre Kinder, auf es weiter unterwegs sind mit den Kindern. Auch all das, was Kirche anbietet, auf dem Lebensweg von Kindern und Jugendlichen, das Herführen zu den Inhalt vom Glauben und eben vielleicht auch zu einem vertieften Verständnis, was das eigentlich bedeutet, dass man Teil darf sein vom Volk von Gott und dass man das auch aktiv für sich kennenlernen und schätzen lernen. Das finde ich sicher an so einem Ort hervorragend. Aber ich denke, dass auch die reformierte Kirche sich nicht auf das begrenzen kann. Weil auch das setzt noch voraus Eltern, die ihre Kinder zur Taufe bringen.
Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Und Jesus schickt uns als Kirche nicht nur zu den Menschen, die eh schon kommen wollen, sondern er schickt uns in die ganze Welt. Das heisst, er schickt uns auch zu den Menschen, die den Anfahrtsweg über die Säuglingstaufe nicht mehr suchen. Und darum glaube ich, da stehen Freikirchen und Landeskirchen Hand in Hand nebeneinander in der Frage, wie wir die Menschen, die ihr Leben so gestalten, wie wenn es Gott nicht gibt, wie wir ihnen können, Erfahrung mit Gott ermöglichen. Nein, wir können das nicht ermöglichen, aber wie wir einen Raum können schaffen, dass sie Gott begegnen können, dass sie etwas von der Liebe von Gott können erfahren können und von der Schönheit von einer Liebesbeziehung mit Gott.
Ja, und wie macht man das jetzt?
Ja, das, ich glaube, das wäre fast ein nächster Talk, gell, wo man bräuchte dazu.
Mhm. Ich kannst du das jetzt schon nicht in 2 Minuten zusammenfassen?
Ja, ich würde sagen, es braucht missionarische Geduld, jetzt von unserer Seite her, ein ganz grosses Herz. Ich glaube, dass im Kern von so einer christlichen und kirchlichen Praxis würde ich Stichwort Gastfreundschaft setzen. Gastfreundschaft finde ich ganz ein tolles Motiv, weil es selber in der Bibel vorkommt, dass Gott uns einlädt an seinen Tisch in der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist nicht so eine verzweckte Handlung wie ein Vertreterbesuch von einem Versicherungsvertreter, der Unterschrift wünscht, sondern Gastfreundschaft ist wie der Ausdruck, ich bin reich beschenkt, ich teile mein Leben mit dir, du bist auch reich beschenkt, als Gast bist du ein Geschenk für mich und ich werde reich durch meinen Gast. Und das ist ja dann immer das seltsame Wechseln, wer ist jetzt eigentlich Gast und wer ist Gastgeber, und das ist ja dann ganz schillernd und bunt. Aber es ist eine Art und Weise vom Leben teilen miteinander. Von einer natürlichen Haltung, das, was mir geschenkt ist, behalte ich nicht für mich allein, ich teile es mit meinen Mitmenschen.
Ja. Ja.
Du hast ja vorher gesagt, das ist eigentlich ein Thema, wo alle Kirchen etwas angeht. Wie nimmst du das wahr? Sind da auch alle für sich selber ein bisschen am Antworten basteln, von wie können wir dem Thema begegnen, oder ist man da gemeinsam unterwegs?
Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich konkret schauen, kann man sagen, dass es zumindest ein Beispiel gibt, wo man eine sehr grosse gemeinsame unterwegs ist in den letzten 20, 25 Jahren. Das ist, kann man sagen, die Erfolgsgeschichte vom Alpha-Kurs. Vom Glaubenskurs, wo ja vielleicht als ein Modell das abbildet, dass es eben nicht ein Event ist, sondern eine Zeit, wo man miteinander unterwegs ist, verbunden mit Essen, verbunden mit Fragen, die man stellt. Und dass jetzt die Initiative von Alpha Life doch sehr ökumenisch verbreitet ist. Also Freikirchler, evangelische, reformierte, Anglikaner, römisch-katholische zusammenbringt, weil man da merkt, da hat man ein gemeinsames Anliegen. Man könnte ja ein bisschen knapp sagen, es ist auch eine Wiederentdeckung von dem, was die alte Kirche, also die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten als Katechumenat hatten. Das heisst, die Leute, die anfangen haben, fasziniert sie von Jesus, mit denen ist man einen Weg gegangen, ein Katechumenat, um Jesus besser kennenzulernen. In der heutigen Bildsprache, es ist eine Art wie eine Dating-Zeit gewesen mit Jesus, bevor man dann im Bund, in die Ehe mit ihm gegangen ist. Und so Dating-Zeiten, glaube ich, sind sehr, sehr gute Möglichkeit, auch in einer säkularen Gesellschaft.
Ja. Ja. Spannend. Jetzt haben wir es viel gehabt von freikirchlichen Gottesdienst. Du redest aus einer dezidiert freikirchlichen Sicht. Was kann die reformierte Kirche von dem, was du dir erarbeitet hast, was kann die reformierte Kirche lehren?
Also ganz ehrlich würde ich ja die Frage lieber umkehren. Was können Freikirchen von Landeskirchen lehren? Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was sie von Landeskirchen lehren können, ist, dass man nicht eine gewisse Glaubensintensität voraussetzt, um dabei sein zu können.
Mhm.
Hm.
Und bei vielen Freikirchen gibt es manchmal eine Art Exklusivcharakter. Das heisst, wenn du nicht eine hohe Glaubensradikalität hast, dann kannst du bei uns nicht dabei sein. Und sozusagen, dass die Schwelle manchmal recht hoch ist. Vielleicht bei der Landeskirche ist manchmal umgekehrt. Bitte ja, nicht radikal, sondern nur ganz nüchtern. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man das lernen, dass man dürfen ganz in unterschiedlichem Glaubensintensität Teil sein von der Kirche, Teil vom Volk von Gott. Und da, glaube ich, da könnt Freikirche etwas von Landeskirche lernen. Ich glaube natürlich, dass es auch im Liturgischen einiges gibt. Ich schaue dort aber vielleicht dann nicht zuerst in die reformierte Kirche, sondern in die römisch-katholische Kirche, in die anglikanische Tradition, wo doch noch ein bisschen, glaube ich, jetzt theologisch häufig ein bisschen stärkere Liturgie haben. Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten. Aber punkto Gottesdienst sind ja die reformierten Kirche in der Schweiz und die Freikirche gar nicht wahnsinnig weit voneinander weg. Also auch in der reformierten Kirche von der Schweiz gibt es keine sozusagen vorgegebenen Gottesdienstbücher, wo man muss folgen. Und auch dort schlägt sozusagen die Glaubenspersönlichkeit vom Pfarrer voll durch in all seinen Gebeten, in seinen Predigten, im ganzen Gottesdienst. Und auch dort bietet sozusagen die Liturgie kein Gegenpol zur Subjektivität von der Pfarrperson. Also da sind wir, glaube ich, eher am ähnlichen Ort. Aber ich glaube, man kann aus anderen kirchlichen Traditionen sehr viel lernen. Ich glaube, was Landeskirchen von Freikirchen lernen. Freikirchen haben gelernt, als in einer Minderheitssituation fröhlich unterwegs sein als Christ. Und sich durch das nicht irre machen lassen. Haben gelernt, auch zum Glauben stehen, auch trotz Widerstand. Haben gelernt, wie wichtig es miteinander ist im Glaubensleben. Und das, glaube ich, sind Wege, wo Landeskirchen vielleicht von Freikirchen lernen können. Auch nicht Angst haben, Überzeugung zu zeigen. Nicht Angst haben, dass es auch emotional werden darf, wenn es um Glaubenssachen geht. Das sind so ein paar Sachen, die mir einfallen, aber eigentlich müsstet ihr das besser sagen.
Ja, das ist gut, danke.
Dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne wissen von dir, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Ja, also ich habe jetzt da gar nicht irgendwie eine äußerliche Antwort, sondern sozusagen eine dezidierte Glaubensantwort. Die Auferweckung von Jesus Christus aus den Toten ist für mich wirklich der Kern von der Hoffnung. Weil wenn das stimmt, und ich glaube, dass das stimmt, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat, dann gibt es eigentlich nichts in unserem Leben, wo so tot könnte sein, dass es nicht wieder könnte erweckt werden zu neuem Leben. Und dann muss man sich auch gar nicht irre machen zu irgendwelchen Reden von Kirchenuntergang oder irgend so etwas Ähnliches. Es gehört eigentlich zum Kerngeschäft von Gott, dass er aus dem, was tot ist oder tot aussieht, neues Leben erweckt. Und da bin ich auch sehr davon überzeugt, dass das auch für die Kirche gilt. Egal ob in unseren Breitengrad oder wo immer.
Okay.
Sehr cool.
Dankeschön vielmals. Merci, Stefan Schweyer, dass du mit uns geredet hast.
Gern geschehen.
Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Also sind verschiedene Sachen, aber zwei möchte ich kurz sagen. Das eine ist das mit dem Gemeinschaftlichen, wo der freikirchliche Gottesdienst auszeichnet, wo Stefan Schweyer gesagt hat. Also das ist ja etwas, wo wirklich immer und immer wieder kommt, dass quasi der Bistro-Bereich oder einfach das gemeinschaftliche Bereich gerade so wichtig ist wie der Gottesdienstraum, wo wir als Kirche uns einfach in die Richtung auch könnten weiterentwickeln. Mindestens dann, wenn wir etwas können überhaupt machen an den Gebäuden. Also das Gemeinschaftliche fördern. Und das andere, was mich beeindruckt hat, ist das, was er gesagt hat, quasi ein freikirchlicher Gottesdienst zeichnet sich auch durch das aus, dass sich die Leute, die vorne stehen, sich zeigen, auch ihre persönliche religiöse Überzeugung zeigen, dass das Ganze nicht in festgeformter Spruch bleibt und auch nicht in theologischen Topoi, theologischen Themen, sondern dass auch das Alltägliche vorkommt. Und
was ich daraus nehme, ist, glaube ich, gut, wenn wir als die Leute, die predigen, sich auch ein bisschen zeigen von ihren Erfahrungen, vielleicht auch von ihren Problemen erzählen. Das heißt nicht, dass es eine Therapiestunde geht, aber dass das auch soll einen Platz haben und kann einen Platz haben in der Predigt, sich zeigen mit den eigenen Erfahrungen. Was hast du mitgenommen?
Für mich sind es zwei Sachen, die ich einfach gerne noch ein bisschen weiterdenke für unsere Gottesdienste in unserer Kirchengemeinde. Das eine ist der Punkt, auch, wo du schon ein bisschen angetönt hast mit dieser verdichteten Sprache. Weil ich habe das eigentlich sehr gern, wenn ich mir wirklich so überlege, wie formuliere ich jeden Satz. Und jetzt aber zu merken, das schafft halt auch eine gewisse Distanz dann zu den Leuten. Weil es eben nicht das Alltägliche, ich habe das jetzt ad hoc formuliert, ist. Und dieser Spannung bin ich mir bis jetzt nicht so fest bewusst gewesen. Weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich brauche ja möglichst unkomplizierte Sprache dann trotzdem. Aber einfach, dass man so spürt, es ist sehr bewusst formuliert, das schafft einfach eine Distanz. Und das Zweite ist so die Frage, wie kann man denn so Lieder oder Singzeiten so gestalten, dass die Gemeinde sich möglichst wirklich auch als Gesamtband versteht. Mhm. Ich habe das sehr schön gefunden, wie er das formuliert hat. Und ich glaube, es funktioniert nicht, dass man jetzt einfach immer die musikalische Begleitung weglässt, sondern es muss irgendwie gut geführt sein, dass das wirklich funktioniert, dass die Leute sich dann auch getrauen zum Singen und so. Und ich glaube, in dem sind wir jetzt auch nicht so stark. Und das nehme ich gerne mit ihr in all diese Überlegungen, von wie wir Musik gestalten, um den Aspekt noch ein bisschen mehr reinzubringen.
Ja. Ja, also die Gespräche sind für mich schon immer auch etwas so Selbstreflexion und zur Weiterbildung. Das schätze ich sehr.
Mhm.
Ja. Also gut, dann ist das jetzt also gewesen, Staffel 11, Episode 9 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.